Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und zur wahrscheinlich letzten Ausgabe von Inside Our Minds Persönlichkeitspsychologie vor der Klausur. Wie schon angekündigt, geht es heute ein bisschen um das Statistische, was meiner Meinung nach vor allem relevant sein dürfte für die Klausur und auch noch um das Wichtigste für die Kurseinheit 3. Natürlich, wie gesagt, ihr werdet das Modul ja inzwischen kennen. Es ist sehr schwer zu sagen, was jetzt wichtig ist und was nicht, weil es einfach auch so viel ist. Aber wie gesagt, ich bin da insofern vorgegangen, als dass ich mir eben angeschaut habe und auch das entsprechende Study Drive Dokument genutzt habe, das es ja schon gibt. Wie die letzte Klausur aussah, und da gab es ja schon einige Fragen zur Statistik. Insofern habe ich da für mich die drei Schwerpunkte Statistik, Kurseinheit 3 und die Persönlichkeitstheorien definiert, die ja in der Folge zuvor Thema waren. Insofern das Allerwichtigste jetzt wird statistisch in dieser Folge unter anderem. Natürlich kann auch noch mehr da abgefragt werden. Wie gesagt, ich würde das nicht als bedingungsloser Klausuren-Check quasi oder als ultimative Vorbereitung ansehen. Es kann oder wird auf jeden Fall, hoffe ich, helfen und ein bisschen was ergänzen. Aber ich würde sagen, ich rede gar nicht lange um den heißen Brei. Statistik, Standardabweichung. Wenn ihr inzwischen soweit seid, dass ihr jetzt bei M7 seid, solltet ihr wahrscheinlich schon wissen, was eine Standardabweichung ist. SD eben genannt, Standard Deviation. Die positive Wurzel aus der Varianz. Das ist wahrscheinlich zu banal für die Klausur, aber Normalverteilung war ein recht wichtiges Thema im Sommersemester. Also eine Häufigkeitsverteilung in Glockenform. Die Extrema sind bei der Normalverteilung weit vom Mittelwert entfernt. Die Normalverteilung bildet ja, die kontinuierlichen bzw. differentialpsychologischen Variablen gut ab, zum Beispiel die Intelligenz. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Nominalverteilung, der Normalverteilung, sorry, und der Binominalverteilung ähneln sich. Also da gibt es die gleiche Standardabweichung. Ja, die Annahme einer kontinuierlichen Variation für viele Merkmale ist sinnvoller als eine sprunghafte, diskontinuierliche Annahme. Das ist eben auch ein Grund, warum man auf die Normalverteilung zählt. Und die Annahme, dass sich eine Variable ungefähr nach der Normalverteilung verhält, bekommt eben auch eine praktische Bedeutung, da man damit eben auch bestimmt oder bestimmen kann, mit welcher Wahrscheinlichkeit bestimmte Messwerte in fein abgrenzbaren Bereichen unter der Verteilskurve liegen, wenn zum Beispiel auch Mittelpunkt und Mittelwert ohne Standardabweichung bekannt sind. Ja, man kann natürlich auch individuelle Messwerte dann interpretieren. Da ist die Z-Standardisierung natürlich sehr, sehr wichtig. Also Zahlenwerte von differentialpsychologischen Maßen wurden willkürlich definiert. Man hat dann oder das eben umgerechnet in Standardwerte unter der Annahme der Normalverteilung. Also miteinander verknüpft das beides für eine bessere Interpretation. Z-standardisierte Werte haben dann M gleich 0 und SD gleich 1. Ja, das ist wichtig, wenn es um den Z-Wert geht. Die Varianz ist die mittlere quadratische Abweichung der reellen Messwerte von ihrem Mittelpunkt. Das sind, denke ich, gerade so Begriffe. Klar, die hat man schon mal gehört, wenn man jetzt bei M7 ist, gehe ich mal schwer von aus. Aber das sind einfach so Grundbegriffe, glaube ich, die schon in den Aufgaben zumindest oder in den einzelnen Optionen so vorkommen könnten, wenn man sich die Vorjahresklausur auch anschaut. Ansonsten ist natürlich der Produktmoment-Korrelationskoeffizient immer ein wichtiges Thema, also R. Letzten Endes, da geht es also um einen linearen Zusammenhang zwischen den Variablen. Nach der Erfassung der Rohwerte von zwei Variablen erfolgt eine Z-Standardisierung für mehr Vergleichbarkeit und der maximale Zusammenhang, also R plus oder minus 1, besagt, dass alle Versuchspersonen den gleichen Wert haben müssen. Der Zusammenhang ist umso stärker, je weiter R vom Wert 0 eben Richtung minus 1 oder plus 1 abweicht. Ja, dann ein weiterer wichtiger Begriff, wenn es um multivariate Merkmalszusammenhänge geht, die exploratorische Faktorenanalyse, auch EFA genannt, ist ja auch aus 6a bekannt, den meisten wahrscheinlich. Also es ist ein lineares Strukturgleichungsmodell, das es ermöglicht, von beobachtbaren Variablen auf latente, also nicht beobachtbare Variablen zu schließen. Die Faktorenanalyse setzt aber metrische Daten voraus, das heißt, die Schritte der Skala müssen gleiche Abstände haben. Sowas wie eben Länge, Gewicht, Alter, aber nicht sowas wie wie die Temperatur zum Beispiel. Das Ziel natürlich der EVA ist es, eine Vielzahl von Variablen zu reduzieren, zu wenigen inhaltsähnlichen, unabhängigen Beschreibungen und Erklärungsfaktoren, eben durch die Aufdeckung von Zusammenhängen zwischen Variablen, also eine gemeinsame Varianzaufklärung. Der Korrelationskoeffizient R gilt als Maß für die Zusammenhänge zwischen zwei Variablen. Ja, gibt dann eben auch eine Korrelationsmatrix zur Erfassung der Korrelationen mehrerer Variablen, wenn es eben also zwei, mehr als zwei Variablen sind. Soviel zu R, Faktorenlösung, Faktorenraum, Faktorenladungen, auch alles wichtige Begriffe. Der Faktorenraum, das ist eben die Faktorenlösung mit weniger Faktoren als Variablen. Die Koordinaten werden also Faktoren genannt. Den Raum, den sie aufspannen, Faktorenraum. Ja, dann gibt es eine Extraktionsmethode, also durch die Extraktion entstehen die Faktorladungen, die eben das Ergebnis der Faktorenanalyse sind und die lassen sich dann mit der Faktorladungsmatrix darstellen. Ja, natürlich ist eine hundertprozentige Varianzaufklärung nur möglich, wenn auch so viele Faktoren extrahiert werden, wie auch Variablen vorhanden sind, was aber in der Praxis selten der Fall ist. Also wie gesagt, Faktorladungen, Faktorlösung und so weiter. Dann gibt es natürlich die Rotation. Das ist, denke ich, wieder sehr wichtig, wenn es um Faktoren geht. Die orthogonale Faktorenrotation zum Beispiel. Also die Variablen mit ähnlichen Faktorladungsmustern über alle extrahierten Faktoren sind inhaltlich ähnlich und bilden eine Gruppe. Diese Variablen liegen dann im Faktorenraum beieinander. Diese Faktoren bei der orthogonalen Faktorenrotation sind unkorreliert. Ja, man erhofft sich natürlich eine Einfachstruktur. Ja, die Kommunalität ist dann die gemeinsame aufgeklärte Varianz in Prozent, nur aber bei korrelierten Faktoren der orthogonalen Rotation. Also orthogonale Faktorenrotation, wichtiger Begriff, sollte man abgrenzen können von der obliquen Faktorenrotation. Also die ist schiefwinklig, also keine Nullkorrelation, kein 90-Grad-Winkel. Das ist eben die Abgrenzung dann auch zur obigen, so gerade eben erwähnten orthogonalen Faktorenrotation. Gibt natürlich auch Probleme der faktoranalytischen Methode. Es ist oder hat eine gute Ökonomie und auch eine Übersichtlichkeit. Auch die Schritte der Faktorenanalyse sind genau definiert. Allerdings beeinflussen die Modellannahmen eben die Ergebnisse. Ob diese Annahmen gut geeignet sind, das wird eben nicht überprüft. Sind auch nur lineare Zusammenhänge, keine kurvilineare Zusammenhänge darstellbar und Moderatorvariablen werden nicht berücksichtigt. Die Aussagekraft der faktorenanalytischen Ergebnisse ist natürlich auch ein bisschen begrenzt, nämlich abhängig von der Population. Also die Homogenität der Stichprobe beeinflusst die Anzahl der Faktoren. Ja, das sollte man auch noch wissen. Zur Generalisierbarkeit. Die exploratorische FA ist aussagekräftig ohne allgemein formulierte Hypothese über die Struktur des Datensatzes. Die konfirmatorische FA ist aussagekräftiger bei spezifischen Hypothesen. Also die konfirmatorische ist ja eher so, dass sie schon bestehende Hypothesen eben überprüft, während die exploratorische da eher ja, Hypothesen generierend fungiert. Also, das eine ist eben, die EVA ist eben ein strukturentdeckendes Verfahren, das es sich eben zum Ziel gesetzt hat, Zusammenhänge zu entdecken zwischen Variablen, setzt also a priori keine Annahmen über Zusammenhänge voraus. Datengeleiteter Ansatz. Bei der CFA, konfirmatorischen Faktoranalyse, sieht es anders aus, ist ein strukturprüfendes Verfahren mit dem Ziel, Zusammenhänge zwischen Variablen zu überprüfen und da werden eben a priori Annahmen über Zusammenhänge vorausgesetzt, ist eben ein hypothesengeleiteter Ansatz. So viel zu diesen beiden Faktorenanalysen. Ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein zu den wichtigen statistischen Grundbegriffen. Wie gesagt, das war so das, was man aus der letzten Klausur so hauptsächlich ablesen konnte. Natürlich spielen da noch mehr statistische Begriffe eine Rolle, soll aber so als letzte Einordnung für der Klausur, als kleiner Crashkurs vielleicht dann auch reichen. In der vorletzten Folge war ja noch ein bisschen mehr Input dann auch noch vorhanden. Das möchte ich auch noch kurz hier nicht unerwähnt lassen, nämlich Äquivalenzhypothese und Regressionshypothese. Da war wichtig, dass die Äquivalenzhypothese den beobachteten Wert in den Vordergrund so ein bisschen stellt. Die Äquivalenzhypothese besagt, dass der beobachtete Wert sich dem wahren Wert annähert, im üblichen Fall. Die Äquivalenzhypothese folgt der Annahme der Normalverteilung, also Messfehler und die wahren Werte sind normal verteilt. Die Messfehler sind auch für alle Personen gleich und der beobachtete Wert stellt eine gute Schätzung des wahren Wertes dar. Ja, die individuellen Testergebnisse werden abgesichert durch den Standard Messfehler. Bei der Regressionshypothese sieht es ein bisschen anders aus. Da muss der wahre Wert erst aus dem Beobachteten geschätzt werden. Und da ist das Ganze abgesichert durch den Standard Schätzfehler, nicht also durch den Standard Messfehler. Ja, also diese beiden Hypothesen sollte man dann durchaus unterscheiden können, auch wenn es um das Konfidenzintervall geht, denn man wählt ja auch die Hypothese. Die Hypothesenwahl ist ein Faktor, der eben dann auch das KI, das Konfidenzintervall bestimmt. Bei der Äquivalenzhypothese gibt es eher ein breiteres Konfidenzintervall, bei der Regressionshypothese ein schmaleres Konfidenzintervall. Ja, weitere Faktoren, die das Konfidenzintervall bestimmen, sind dann unter anderem auch die Wahl der Sicherheitswahrscheinlichkeit. Da geht es dann um die Frage nach der einseitigen oder zweiseitigen, also gerichteten oder ungerichteten Fragestellung. Und dann auch um die Wahl des Reliabilitätskoeffizienten. Auch das ist ein Faktor für das Konfidenzintervall. Auch um die Standardabweichung unter anderem. Und eben auch, ja, wenn es um die Berechnung des Konfidenzintervalls geht. Die kritische Differenz war auch wichtig zur Prüfung des Unterschiedes zwischen zwei Testwerten. Dann nochmal zur Wiederholung, ist der kritische Wert größer gleich dem beobachteten Wert, dann kann man sagen, dass der Unterschied zweier Testwerte durch den Messfehler zustande gekommen ist und keine diagnostische Bedeutsamkeit hat. Ist hingegen der kritische Wert kleiner als der beobachtete Wert, kann man sagen, dass der Unterschied nicht allein auf Messfehler zurückgeführt werden kann und dass da irgendeine diagnostische Bedeutsamkeit eben vorliegen muss. Also auch so eine kritische Differenz ist durchaus wichtig. Gibt dann auch noch so Untertestdifferenzen. Da gibt es eine Mess- und Valenzkritische Absicherung. Auch das war, glaube ich, in der letzten Klausur mal erwähnt worden. Eine messfehlerkritische Absicherung gibt es und eine valenzkritische Absicherung. Die messfehlerkritische Absicherung prüft, ob Unterschiede in Messwerten zweier Tests wegen Messfehlern auftreten. Die valenzkritische Absicherung prüft, ob der Unterschied in der Testleistung wegen den unterschiedlichen Eigenschaften oder Fähigkeiten entstehen. Also natürlich auch wichtig, wenn man irgendwie ja, solche Untertestdifferenzen hat, eben zu schauen, wie die Unterschiede zustande kommen. Auch die Normierung war in der letzten Klausur ein Thema. Bei unterschiedlichen Reliabilitäten ist die Reliabilität gleich, greift man zur X-Normierung, also Vergleichsmaßstäbe für beobachtete Werte, praktisch alle Normen in der Testkonstruktion. Ist die Reliabilität ungleich, dann greift man zur Tau-Normierung. Man orientiert sich also an der Verteilung der wahren Werte. Ja, soviel zum Thema Reliabilität, ja, nein, X-Normierung, Tau-Normierung, dann eben um die Frage messfehlerkritisch, ja oder nein, dann um die Frage valenzkritisch, ja, nein, ja, beziehungsweise dann eben auch um die messfehlerkritische Absicherung, wie eben gerade erwähnt. Das ist eben auch beides wichtig. Ja, das soll es nun gewesen sein zum statistischen Input. Und ich würde sagen, wir gehen mal flott zur Kurseinheit 3 über. Wo unter anderem in der letzten Klausur auch die Beobachtungsfehler im Vordergrund standen. Natürlich ist es jetzt noch schwerer abzuleiten, was da für die Klausur besonders relevant sein könnte, weil ja die KE3 auch umgestellt wurde. Beobachtungsfehler, da gibt es natürlich ganz verschiedene Beobachtungsfehler, weil wir ja menschlich alle sind und der Mensch nicht wie ein Fotoapparat funktioniert. Man kann natürlich durch Störreize abgelenkt werden, man kann durch die Undeutlichkeit des Beobachtungsobjekts irritiert werden, auch durch eine ungünstige Beobachterposition. Das sind dann eher Beobachtungsfehler, die durch die Wahrnehmungs- oder Aufmerksamkeitsleistung bedingt sind. Und durch äußere Faktoren natürlich. Gibt aber auch innere Faktoren, die beim Beobachter zu einer Leistungsbeeinträchtigung führen können, zum Beispiel ein Mangel der Funktion der Sinnesorgane, auch zirkadiane Schwankungen der Leistungsfähigkeit, auch sowas wie ein variierender Blutzuckerspiegel könnte zu einer Verzerrung führen, Unterzuckerung zum Beispiel oder Müdigkeit nach schwerem Essen, Ermüdung oder auch Erregung oder eine niedrige allgemeine Konzentrationsfähigkeit. Gibt doch einen Beobachterdrift, das heißt, für gewöhnlich bleibt die Leistung von Beobachtern über eine längere Beobachtungsperiode nicht gleich. Der Beobachterdrift fasst dann zwei gegenläufige Leistungsveränderungen zusammen. Einerseits führt eine zunehmende Ermüdung und Aufmerksamkeitsabnahme beim Beobachter zum Eindruck, dass die Intensität von Verhaltensweisen der Zielperson nachlässt, auch wenn die Verhaltensintensität gleich bleibt. Aber es gibt auch eine zunehmende Übung im Erkennen von zu beobachtenden Verhaltensweisen. Das führt dann zu einer ansteigenden Erkennungsrate, auch dann, wenn die Auftretenshäufigkeit der Verhaltensweise gleich bleibt. Das ist also dieser Drift und zwei, wie gesagt, eigentlich gegenläufige Leistungsveränderungen, die da zusammenkommen. Gibt ja auch noch natürlich weitere Fehlerquellen, zum Beispiel die Gewöhnung und auch vorherige Erfahrungen mit Wahrnehmungsobjekten, was dann die Erkennungsgenauigkeit verbessert und auch das verbale Kategorisieren von Wahrnehmungsinhalten. Auch die Erinnerung an eine Ereignissequenz ist positionsabhängig und unterschiedlich gut, je nachdem, ob auch ein Ereignis am Anfang, in der Mitte oder am Ende einer Sequenz stand. Da ist ja der Primacy-Recency-Effekt zu nennen. Also Ereignisse in der Mitte einer Sequenz werden am schlechtesten erinnert. Die anfänglichen Ereignisse hingegen besser und auch die am Ende stehenden Ereignisse besser. Auch bei der Skalenbenutzung können Fehler auftreten, zum Beispiel der sogenannte Großzügigkeitsfehler, Generosity Error, also mildere Urteile abgeben aus der Furcht, sich für eine negativere Beurteilung möglicherweise rechtfertigen zu müssen. Da im Gegenteil zu nennen der milde Fehler, also Leniency Error. Also bekannte, sympathische im Vergleich zu unbekannten, unsympathischen Zielpersonen werden positiver beurteilt. Der Fehler der zentralen Tendenz, Error of Central Tendency, extreme Urteile werden vermieden. Also bei bipolaren Skalen wählt man eher die mittlere Kategorie, das wäre dann dieses weder noch. Und die implizite Persönlichkeitstheorie, Implicit Personality Theory, also je nachdem, in welchen Begriffen, mit welcher Differenziertheit und mit welchem Annahmen über die Zusammenhänge von Persönlichkeitsmerkmalen ein Beobachter denkt, wird eine individuelle Tendenz in die Bewertung anderer resultieren. Also das ist so, als ob man die Umwelt mit einer bestimmten Brille wahrnimmt. Ja, das ist also auch was man bedenken muss, dass man ja eine implizite Persönlichkeitstheorie besitzt. Jeder Mensch besitzt das ja und dementsprechend werden dann auch Menschen anders beobachtet oder Dinge anders beobachtet. Natürlich kann es auch Beobachtungsfehler geben aus der Wechselwirkung zwischen Zielperson und Beobachter, sowas wie unwillkürliche Verarbeitungsprozesse, auch Fehlerfaktoren, die aus der Wechselwirkung von Merkmalen der Zielperson und des Beobachters entstehen. Ein einfaches Beispiel, also der Fehler entsteht aus der Ähnlichkeit der Zielperson mit jemandem, den der Beobachter kennt oder kannte. Das kann natürlich schon eine ordentliche Verzerrung verursachen. Man kann dann natürlich auch, wenn man zum Beispiel über ein geringes Wissen verfügt, über einen Fremden das durch Stereotype auffüllen und dadurch wird dann auch natürlich ein Eindruck sehr verzerrt. Also das Selbstbild des Beobachters beeinflusst die Wahrnehmung der Zielperson natürlich. Ja, bei der teilnehmenden Beobachtung können da direkte und indirekte Einflüsse wirken, dass zum Beispiel der Beobachter die Zielperson anstarrt oder dass zum Beispiel die physische Attraktivität des Beobachters da etwas beeinflusst. Der Halo-Effekt ist da ja auch ein klassisches Beispiel für, also die Tendenz, spezifische Zielmerkmale auf der Grundlage des Gesamteindrucks von einer Zielperson einzuschätzen. Dass also ein zentrales oder ein zentraler Eindruck so alles andere ein bisschen überstrahlt. Das also zu Beobachtungsfehlern, die, wie gesagt, da beim letzten Mal durchaus relevant waren. Dann kann man natürlich auch noch diagnostische Interviews ein bisschen klassifizieren, nämlich auch nach Anwendungsbereich. Es gibt ja viele verschiedene Anwendungsbereiche, die da wichtig sein können. Sowas wie Auswahl, Einstellungsgespräche, aber auch therapeutische Erstgespräche. Man könnte auch die Ziele unterscheiden, die Interviewer und Interviewte in verschiedenen Anwendungsbereichen verfolgen. Beim klinischen Erstgespräch ist das eben die Informationssammlung zum Beispiel. Beim eignungsdiagnostischen Interview wären es Infos über die Eignung des Bewerbers. Man kann auch das klassifizieren durch die Gestaltung der Interaktion durch den Interviewer. Also man kann zum Beispiel ein weiches Interview definieren. Das sind Interviews, bei denen der Interviewer eine Atmosphäre der Wärme und Offenheit anstrebt, was dann eben auch dem Interviewten die Möglichkeit gibt, sich zu öffnen und das Erlebte mitzuteilen. Also therapeutische Erstgespräche entsprechen dann zum Beispiel dieser Form. Neutrale Interviews, da reagiert man zurückhaltend auf Äußerungen des Interviewten. Ziel ist hierbei, unerwünschte Einflüsse zu kontrollieren, auch eine hohe Vergleichbarkeit der Angaben zu schaffen. Das wäre der Normalfall laut Fiseni. Und das harte Interview ist eher so die Überrumpelung und Einschüchterung oder Provokation, um dann eine potenzielle Abwehr des Befragten zu durchbrechen, auch um diese Offenheit zu erzwingen. Ja, wird eingesetzt, wenn die Interviewten Informationen bewusst nicht oder nur verfälscht preisgeben. Ja, man kann auch noch nach Grad der Strukturierung klassifizieren. Gibt ja die Standardisierung zum Beispiel. Und auch die Strukturierung bei Interviews, also ein strukturiertes Interview. Da wird bei der Konstruktion auf eine sinnvolle Zusammenstellung der einzelnen Elemente geachtet. Man legt dann die Themenblöcke fest, auch die Reihenfolge der Fragen. Und bei standardisierten Interviews, die werden eben so gestaltet, dass es sich immer wieder auf dieselbe Art und Weise durchführen und auswerten lässt. Ja. Da haben wir ein bisschen was auch schon zugehört in den vergangenen Folgen. Ein unstrukturiertes Interview ist eben ein Interview, bei dem es vorab keine Überlegungen zur Struktur gibt. Ein völlig strukturiertes Interview ist ein Interview, da gibt es sehr konkrete Angaben zur Struktur, auch Sprungregeln, ja, also zu welchen Fragen man eventuell springen muss, Reihenfolge der Themenblöcke, da ist alles genau vorgegeben. Beim teilstrukturierten Interview ist es so, dass nur einige Elemente zur Strukturierung enthalten sind, also zum Beispiel nur die Reihenfolge, aber da kann man doch ein bisschen variieren, unter anderem. Auch Interviewstile kann man natürlich noch unterscheiden. Und ja, das sind also so verschiedene Abgrenzungsbereiche und Anwendungsbereiche. Wie gesagt, da ist es ein bisschen schwieriger zu sagen, was relevant ist. Das war ja auch noch, wie gesagt, im letzten Semester ein bisschen anders gegliedert, dieses Thema. Ja, zu guter Letzt soll es noch ein Thema oder ein kleines Unterthema gewesen sein zur Kurseinheit 3, die ja auch nochmal sehr ja, umfangreich eigentlich ist. Nämlich, wenn es um die Durchführung von Gesprächen geht, was da so wichtig ist, noch ein paar Schlagworte, gute Vorbereitung natürlich, ein flexibler Umgang mit dem Interviewleitfaden, dass eben auch wichtige Themen angesprochen werden, dass auch der Ziel des Interviewleitfadens klar ist, dass man dem Gesprächspartner auch vertraut natürlich, dass man für ausreichend Redezeit sorgt, dass man sich mit Bewertungen zurückhält, weil natürlich Interviews auch zu selbst, sich selbst erfüllenden Prophezeiungen werden können, dass man Transparenz herstellt, also das geplante Vorgehensmuster, die Vorgehensweise auch erklärt, der Ablauf des Gesprächs und so weiter. Das alles muss natürlich klar sein, dass man auch Klarheit den eigenen Gefühlen gegenüber schafft, eigene Probleme vielleicht da, dass man sich denen bewusst wird, was natürlich auch so ein Interview verzerren kann. Auch Vorurteile sind ein wichtiges Thema. Grenzen müssen beachtet werden. Also wenn es um persönliche Fragen geht, man sollte auf nonverbale Signale achten. Auch die Sprache des Interviewten natürlich sprechen. Dass man zum Beispiel Fachjargon und Fremdwörter auch vermeidet. Dass man die Interviewten nicht drängt zu etwas, ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, das sind also alles so Techniken, die wichtig sind. Dann gab es noch Fragetechniken, auch die waren nochmal so ein bisschen Thema, ganz verschiedene Fragetechniken unter anderem und verschiedene Klassifikationen. Offene, geschlossene Fragen ist ja so die klassische ja, Einteilung. Geschlossene Fragen, wie alt sind Sie, gefällt Ihnen die Arbeit? Offene Fragen, ja, ich denke, das ist jetzt klar, das kennt man ja schon. Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit? Ja, also Fragen, wo man relativ offen antworten kann und viel zu sagen kann. Direkte, indirekte Fragen auch noch eine Einteilung. Direkte Fragen gebe eben den Gegenstand vor, auf den sich die Antwort beziehen soll. Wie sieht es bei Ihnen mit Freunden und Bekannten zum Beispiel aus? Indirekte Fragen sind eher so Fragen, bei denen man versucht, auf einen Umweg an die gewünschten Informationen zu bekommen. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Wie sahen Ihre bisherigen beruflichen Aufgaben zum Beispiel aus, die sich anbieten, wenn Personen dann nicht willens oder fähig sind, über bestimmte Sachverhalte zu sprechen? Das wird zum Beispiel im Eignungsinterview eingesetzt, um die soziale erwünschte Antwort nicht zu suggerieren. Es gibt noch Konkretisierungsfragen, die eben dazu dienen, vage Schilderungen des Gesprächspartners in exakte Beschreibungen zu überführen. Können Sie mir eine Situation beschreiben, in der Sie aggressiv waren? Wäre so eine Konkretisierungsfrage zum Beispiel. Oder Fragen zu Präferenzen. Was wäre Ihnen lieber? Was belastet Sie mehr? Was ist momentan dringlicher? Alternativfragen, die zwischen den offenen und geschlossenen Fragen stehen. Sind Sie glücklich oder unzufrieden mit der jetzigen Situation? Wäre zum Beispiel so eine Alternativfrage. Es ist keine offene Frage da, die alternative Antwortoption ja vorgegeben wird, aber auch keine geschlossene Frage, da der Gesprächspartner aufgefordert ist, mit mehr als nur Ja oder Nein zu antworten. Ist also, wie gesagt, so ein Zwischending, könnte man sagen. Auswahlfragen gibt es noch. Also eine offene Variante zur geschlossenen Form der Alternativfragen. Wie haben Sie Ihre Mitarbeiter geführt? Und dann gibt man im weiteren Verlauf eben so Antwortmöglichkeiten vor. Das wäre so eine Auswahlfrage. Skalierungsfragen, auch klar auf einer Skala von 0 bis 10. Wie hoch ist Ihre Angst gerade? Ja, 0 angstfrei, 10 sehr hohe Angst. Zirkuläre Fragen gibt es noch. Was denken Sie? Wie geht es Ihrer Tochter, wenn Sie sich mit Ihrem Mann streiten? Die betreffen also die Vorstellungen, die sich Menschen voneinander machen. Es dient dann dazu, die gegenseitige Bedingtheit des Verhaltens zu verdeutlichen. Auch das wird zur Exploration sozialer Systeme eingesetzt, zum Beispiel. Ja, alle das sind so verschiedene Fragentypen. Suggestivfragen auch natürlich sehr beliebt. Also da übt man dann natürlich einen Einfluss aus auf den Interviewten, um eben eine bestimmte Antwort zu provozieren. Auch sehr beliebte Fragen. Frage nach Motiven gibt es natürlich. Sie möchten gerne Kindergärtnerin werden. Was gefällt Ihnen an dem Beruf? Auch das ein weiteres Beispiel. Ja, das soll es gewesen sein. Das waren, wie gesagt, so Fragetypen. Wir haben ein bisschen geredet über ja, die Durchführung offener Interviews, wie gesagt, um so Klassifikationsdinge, wie man verschiedene Dinge auch klassifizieren kann, wie man Interviews klassifizieren kann. Wie gesagt, das ist so das, was ich jetzt in Kürze und kompakt aus der KI3 rausgezogen habe. Was dann, wie gesagt, genau drankommt, sei mal dahingestellt. Aber ja, ich glaube, für einen Podcast ist es jetzt schwer, so das ja zu komprimieren. Jedenfalls ist mir keine andere Methode eingefallen. Beobachtungsfehler haben wir am Anfang noch durchgenommen. Auch das war jetzt noch Thema in der vorherigen Klausur. Wie gesagt, statistische Grundbegriffe haben wir noch kennengelernt. Gerade hier auf die Äquivalenz- und Regressionshypothese bin ich eingegangen. Da sollte man nochmal ein Auge drauf werfen. Auf jeden Fall ansonsten eben mit diesen Grundbegriffen umgehen können, wenn die in der Klausur gefragt werden. Genau, also Statistik, diese Persönlichkeitstheorien der ersten Folge oder der Folge zuvor eben und dann eben auch noch die Kurseinheit 3. Das, glaube ich, bildet dieses Grundgerüst, deshalb dafür sollte eben diese Folge auch da gewesen sein. Und der Rest, wie gesagt, das ist dann auch ein bisschen natürlich gut nachschlagen können oder auch ein gutes Überblickswissen besitzen. Wie gesagt, Bedeutungsüberschuss. Nomothetisch, inhaltliche Konzepte, Geschlechterunterschiede, Verhaltensbeobachtung ist natürlich auch nochmal ein Thema. Ansonsten IQ-Geschichte, Gütekriterien kann natürlich auch nochmal ein bisschen abgefragt werden. Diese Daten nach Pavlik, diagnostischer Prozess und auch die Online-Geschichte. Auch die Tatsache, wie man vielleicht die Validität online verbessern kann. All das kann natürlich auch noch ein bisschen Thema werden. Vielleicht hat euch das so ein bisschen eine bessere Struktur gegeben, ein bisschen nochmal verdeutlicht, was vielleicht wichtig sein könnte. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg, wenn ihr das hier jetzt vor der Klausur hören solltet. Die ist jetzt in meinem Fall in 6, nee Quatsch, in 8 Tagen. Viel Erfolg, vielen Dank auch fürs Zuhören in einem Modul, das ich als nicht gerade leicht empfunden habe. Auch nicht gerade leicht, sowas in einem Podcast zu komprimieren. Da fand ich das bei M4 und M5 noch ein bisschen leichter. Checkt gerne M4 und M5 aus, wenn ihr die Podcasts noch nicht kennen solltet. M4 ja mit Sandra, M5 habe ich noch allein gemacht. Genau, also bleibt vor allem gesund, kommt irgendwie gut durch diese Klausur, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht hört man sich ja an irgendeiner anderen Stelle nochmal wieder. Ciao und tschüss. Inside on my